So, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Es wird an einigen Stellen ganz, ganz wichtig sein heute. Und ich möchte euch bitten, dass ihr, so wie ich schon gebetet habe, richtig ganz aufmerksam zuhört, weil an einigen Stellen wird es irgendwie ein bisschen ans Eingemachte gehen. Und das muss auch so sein, wenn wir unser Leben anschauen und wenn wir ehrlich sein wollen und das vergleichen mit Gottes Wort, wenn wir anschauen, was Gott dort als normal bezeichnet, dann können wir doch nicht anders, als zu sagen, natürlich ohne Selbstverdammnis, Herr, hilf uns. Wir sind ja so schrecklich arm, wir sind ja so schrecklich weit weg von der Normalität. Und das ist mit das schlimmste Übel, wenn wir uns angewöhnen, das, was wir haben, für normal zu halten und die Bibel ein nettes Historienbuch zu betrachten. Das ist das Allerschlimmste. Dann haben wir uns verheiratet mit der Lauheit und wir werden uns keinen Zentimeter vorwärts bewegen. Aber wenn wir erlauben, dass das Wort scharf ist, und das hängt von unserer Haltung ab, das hängt nicht davon ab, wie laut der Prediger spricht, sondern wie willig bin ich zu hören und mich zu verändern. Ja, wenn ich erlaube, dass das Wort wieder scharf wird und dass es schneiden darf und dass es mitten durch meine verkehrten Vorstellungen irgendwie durchschneiden darf, dann gibt es immer in jeder Versammlung, in jedem Gespräch zwischen Gläubigen, es gibt immer Gelegenheit, daraus dann hinterher Schritte zu machen und sich festzulegen, oh Gott, hier sehe ich, da brauche ich noch mehr, da will ich nach vorne, da hilf mir und hier will ich das und ich will diese Ziele, die du in deinem Wort hast, dass ich brenne für dich, dass ich einer bin, der baut und der nicht irgendwie nur sich so mitschleifen lässt. Wir machen Gebete, wir machen Festlegungen und wir kommen nach vorne. Aber solange wir einfach nur alles an uns vorbei rieseln lassen, und ich möchte euch sehr ermutigen, tut das nicht. Und wenn du das bisher getan hast, hör damit auf. Wir sind Jünger, wir gehen mit Jesus. Wir sind nicht irgendwie in der Volkshochschule und hören uns ein paar nette Vorträge an. Gibt es ja auch Volkshochschule, ja? Das kann man so machen, für die Rentner ist das hauptsächlich so, die Langeweile haben oder so, die nicht wissen, wie sie die Abende füllen. Die gehen in die Volkshochschule, ja? Weil es ist immerhin besser als Fernsehen, ja, man lernt irgendwie was, ja. Aber Gott will nicht, dass wir unseren Kopf mit Theorien volltun. Gott will unser Herz treffen. Er will deine Ehe verbessern, wenn du verheiratet bist. Halleluja! Ist da Bedarf? Ist da Bedarf? Wenn du sagst, ich weiß nicht genau, frag deinen Ehemann oder Ehefrau. Die weiß das vielleicht besser. Ja, könnten wir heißer werden für Jesus? Könnten wir eifriger werden für sein Anliegen? Könnten wir mehr brennen, die Welt zu erreichen? Ja, da ist Wachstum, da ist Gelegenheit, wirklich uns zu verändern. Wir sind so schrecklich unnormal. Und wir müssen anfangen, ohne Verdammnis. Wir sind angenommen wegen Golgatha, nicht weil was wir leisten, nicht wegen der Dinge, die wir tun. Aber wir müssen uns angewöhnen, uns zu richten nach dem Worte Gottes und Dinge in unserem Leben, Lauheit, Laschheit und all diese Dinge zu verurteilen. Du musst einen Aufstand machen gegen deine eigene Bequemlichkeit. Hey, ich wusste nicht, dass es so ernst wird. Ich habe heute gesagt, gestern war es ernst und heute wird's ganz easy, aber irgendwie ist es jetzt auf einmal ganz anders. Huch. Okay. Ihr wisst, wo die Notausgänge sind und Apostelgeschichte. Ich habe mir viel vorgenommen. Wir werden das ganze Kapitel 10 heute schaffen. Keine Kommentare, kein ungläubiges, ich verbitte mir das. Und ich will sogar ein, zwei Highlights aus Kapitel 11 noch machen, weil wir morgen in Kapitel 12 sein werden. Auf dass wir am Sonntag in Kapitel 13 sind, das ist mein Plan. So, ihr Lieben. Kapitel 10. Wir können es eigentlich so machen, da können wir uns ein bisschen Zeit sparen irgendwie, dass, wenn ihr vorhabt, nochmal wiederzukommen, einfach zu Hause schon mal das Kapitel zu lesen. Ja, denn das ist einfach zu viel, als dass ich das Ganze jetzt lesen könnte und ich gehe auch davon aus, dass ihr diese Kapitel doch schon irgendwie kennt. Und ich will einfach jetzt so, heute aus sehr verschiedenen Bereichen, aber an einer Stelle soll es dann schon sehr deutlich und dringlich und ernst werden irgendwie. Oder nicht unbedingt ernst, aber tief und herausfordernd. An einigen Stellen will ich dann so ein bisschen tiefer bohren. Kapitel 10, das ist also diese herrliche Begebenheit von diesem römischen Hauptmann, von Cornelius, der kein Jude war und der Jesus nicht kannte, aber die Schrift sagt von ihm, dass er viele Almosen gab und dass er zu Gott betete. Stell dir mal vor, er betete zu Gott. Er kannte Gott gar nicht wirklich persönlich. Ohne Jesus können wir Gott nicht persönlich kennenlernen. Wir können eine Theorie haben, wir können religiös sein oder irgendwie sowas, aber wir können nicht Gott wirklich kennen. Und er betete und wir würden sagen, Mann, alles wertlos. Alles wertlos, was soll das? Zu einem Gott zu beten, den man gar nicht kennt, das ist doch völlig unergiebig. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Dieser Mann hat es deswegen getan, weil er wusste es nicht besser. Er kannte nicht mehr. Er wusste nicht mehr von Gott. Er wusste nur, da ist ein Gott. Ein Gott, nicht diese vielen römischen Götter, die da hatten, sondern ein Gott. Und hat ihn gesucht und hat gebetet und hat dieses Gebet auch glaubhaft gemacht, dem Gebet das Echtheitssiegel aufgedrückt, indem er etwas getan hat, was ganz, ganz wichtig ist. Indem er begonnen hat, sein Herz zu zeigen für die Armen. Hallo? Und er war noch gar nicht Christ, er kannte Jesus gar nicht, aber er hat sich gekümmert für die Armen, weil er irgendwie gewusst hat, wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann hat der ein Herz für die Armen und wenn ich diesen Gott finden will, ich muss beginnen, etwas zu tun für die Armen. Nicht als Leiter zum Himmel, nicht um mir eine Erlösung zu erwerben oder irgendwie so etwas, aber doch einfach als ein Ausdruck, ja, ich will diesem Gott näher kommen und das, was ihm wichtig ist, soll auch mir wichtig sein. Ja. Und ich will einfach euch zeigen aus dem Worte Gottes, welche Bedeutung das hat, welches Gewicht das hat für Gott. Immerhin, es kam ein Engel zu ihm. Und dieser Engel spricht dann zu ihm, deine Gebete, das ist Vers 4 am Ende, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Kann das sein, dass Gott auf das achtet, dass Gott an dem interessiert ist, was wir geben? Reicht es nicht aus, wenn wir sonntags ihm ein paar Gebete beten oder irgendwie ein paar Lieder singen? Gott schaut auf das, was wir geben. Das sehen wir schon im Evangelium. Was macht Jesus? Da ist so ein, habt ihr neulich auch gehabt, gestern, den Korb da, ja? Heute auch wieder da. Ne? Ist heute auch wieder da, ja. Es ist eine gleich gute Erinnerung, ja? So stell dir mal vor, direkt neben dem Korb würde sich heute Abend der Pastor hinsetzen und nicht fromm irgendwie weggucken, sondern er setzt sich genau daneben und dann guckt er hin und du machst dein Portemonnaie auf und er guckt dir über die Schulter und guckt, wie viel du in deinem Portemonnaie hast und dann sieht er, wie du da zwei Fränkli rausholst und er sieht die vielen Scheine. Und was wird er sagen? Scheinchrist. Der behält die Scheine für sich. Wir sollen unser Licht scheinen lassen. Und Jesus schaute, was die Leute gaben. Natürlich, es kommt auf das Herz an, ganz klar. Und da war diese Witwe, die hat ganz wenig gegeben, aber gemessen an dem, was sie wirklich hatte. Und Jesus mit seinen geistlichen Röntgenaugen, er sah ihr Bankkonto und hat gesehen, es war leer. Und deswegen wusste er, was sie gibt, ist unheimlich viel. Gemessen an ihrer kleinen Rente, es ist unheimlich viel. Und deswegen war das viel. Und er hat das sehr, sehr, sehr hoch geschätzt. Und er hat die Reichen gesehen, die haben da so ein paar Münzen klingeln lassen. Und er wusste, das ist nichts. Das bedeutet nichts. Gott ist interessiert an der Art, wie wir geben und was wir tun mit unserem Geld. Und ohne, dass ich jetzt zu sehr in diese Dinge hineingehe, ich kann euch schon mal vorbereiten. Ich bin von einem überzeugt. Wenn wir Schritt halten werden mit dem Heiligen Geist in den nächsten wenigen Jahren über die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld umgehen, Gott wird sehr, sehr, sehr ernste Worte sprechen. Das kann ich jetzt schon sagen. So bereiten wir uns vor und sagen, Herr, wie sieht das aus? Was soll ich mit meinem Geld tun? Wofür habe ich eigentlich so viel Geld? Ich habe von einer Frau gehört, sie ist Missionarin, zwar in Deutschland, aber sie arbeitet für die Missionsländer draußen. Wird es schon irgendwo heiß unterm Stuhl bei jemand? Ja, es riecht so kokelig. Schau mal unter. Und aus irgendwelchen Gründen, ja, die nicht verstehbar sind, wird das Geld für diese Missionarin und für diese Arbeit, die sie da tun, das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, irgendwie immer weniger. Und Gemeinden springen ab und müssen hier bauen und da und da und da. Und die Gelder werden immer weniger. Und sie hat so sie weiß kaum noch, wie sie leben soll. Und sie spricht mit einer Freundin und erzählt ihr die Situation. Und die sagt, ach, das ist ja furchtbar, das ist ja ganz schlimm. Na, ich bete für dich. Ein paar Minuten später wechseln sie das Thema und dann erzählt diese Freundin ihr so leichtfertig und abgebrüht, wie man sich das gar nicht vorstellen kann, dass sie da zwei ganz tolle Angebote hat für eine Urlaubsreise. Ja, die Singles machen ja alle so tolle Reisen, ja. Und sie weiß jetzt nicht, welche sie nehmen soll. Die für 8.000 Mark ist zwar irgendwie teurer als die für 6.000 Mark, aber immerhin die für 8.000 Mark, diese Reise, und das war ja erst ihr zweiter Urlaub in diesem Jahr, also vielleicht sollte es doch die sein, aber die ist schon ein bisschen teurer. Und so erzählt sie ihr von der Urlaubsreise. Kannst du dir das vorstellen? Irgendwas haut da nicht hin. Der Herr segne dich. Und ja, ich werde auch beten, dass du Finanzen hast. Und da plant jemand einen Urlaub für mehrere tausend Mark, einfach nur so ein bisschen irgendwo am Strand von Jamaika oder weiß ich nicht wo zu liegen. Irgendwas ist da nicht richtig, oder? Ein Gebet, der Herr segne dich, ach, das ist ja schlimm, dass du kein Geld mehr hast, um deine Lebensmittel zu kaufen. Wenn wir nicht tun, was wir tun können, ein solches Gebet ist total unecht. Total unecht. Danke für den kleinen Nicker, war noch kein Amen, aber immerhin, ja, ich bin begeistert, ja, wie doch Resonanz kommt, ja. Habt einen schweren Tag gehabt, ihr seid heute sehr irgendwie, aber das Wort wird euch beunruhigen und dann kommen auch Reaktionen und dann wird er ein bisschen munter werden. Und ich glaube, das ist eines der dicksten Probleme der Kirche im Westen, ihre Haltung zum Geld. Eine der dicksten Probleme. Und wenn hier irgendeiner von euch mir erzählt, du, ich bin eigentlich ziemlich arm dran, möchtest du mal mitkommen nach Albanien oder nach Zentralasien oder irgendwohin, möchtest du mal diese Leute anschauen, wie die leben da auf den Dörfern? Dann kommst du wieder und dann weißt du, dass du so stinkereich bist. Und du sagst, wo kommt das her? Wie kann das sein, dass ich so gesegnet bin? Ja. Und Gott wird über die Art, wie wir mit unserem Geld umgehen, er wird reden und er wird seine Nachfolger rufen und wir werden freigebig werden, wir werden verrückt werden in dieser Hinsicht und wir werden wirklich andere Prioritäten haben. Der Engel sagt, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Gott hat sich erinnert, was du gegeben hast, lieber Cornelius. Kann ein Gott, der ein riesiges Universum zu verwalten hat, der auf 5 Milliarden Menschen Acht geben muss, kann der sich darum kümmern, was ein einzelner kleiner Mensch auf der Erde, was der gibt? Ja, das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was die Bibel sagt. Unser menschlicher Verstand würde sagen, naja, das kann doch nicht so wichtig sein. Und ich gehe ja unter in der Masse, glücklicherweise. Nein, du gehst überhaupt nicht unter in der Masse. Du bist voll im Visier Gottes. Halleluja. Ja. Das kann gut sein und auch manchmal etwas unangenehm. Und achte hier auf diese Fortsetzung. Er sagt, deine Gebete, deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und jetzt. Das ist, was irgendwie mir so richtig herausgesprungen ist, als wenn es fett geschrieben wäre. Und jetzt. Und Gott möchte betonen hier durch dieses Beispiel, dass es eine Zeit des Säens und des Investierens gibt und das ist niemals umsonst. Galater 6, Vers 7 bis 10. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollten versuchen, uns Situationen auszusetzen, die uns herausfordern oder die uns beunruhigen. Und die irgendwie uns nachdenklich machen. Aber wir sind so raffiniert, all das irgendwie, was uns nachdenklich machen könnte, weit von uns wegzuhalten. Wir sind so raffiniert da drin. Damit niemand uns stört in unserem selbstgemachten Frieden. Hallo? Ich hatte mal einen Pastor aus Uganda zu Besuch. Der Boris ist ja gerade in Uganda. Ein Land, das nach dem Bürgerkrieg sich nie wieder erholt hat. Für eine Bibel zahlst du dort einen Monatslohn. Und du würdest es bezahlen, wenn du nur die Bibel hättest. Es gibt keine Bibel. Da kam ein Pastor von Uganda. Und damals in der Gemeinde, wir hatten da unseren Büchertisch gehabt, was mehr wie so ein Supermarkt war. Ein großes Ding. Und davor waren lange Tische mit christlichen Kinkerlitzchen. Christliche Lineale, christliche Füller, christliche Becher, christliche Radiergummis. Also was du dir vorstellen konntest, meterlang. Und die englischsprachige Ecke, die war auf der anderen Seite. Und ich musste mit diesem Mann meterlang an diesen Tischen vorbei. Und ich hatte das Gefühl, das sind Hunderte und Hunderte von Metern. Und ich dachte, hoffentlich fragt mich dieser Mann nicht, wofür wir das brauchen. Und hoffentlich fragt er mich nicht, was so ein durchschnittlicher christlicher Teenager pro Monat für christlichen Krimskrams ausgibt. Das wäre nämlich ein Vielfaches von dem, was eine Bibel bei ihm kostet, die seine Leute so gerne hätten. Und ich ging an diesem Tisch vorbei und der Tisch zog sich wie ein Gummiband, der wurde immer länger. Ich dachte, wann hört das auf? Und ich wollte ihm den Saal erklären, damit er ja nicht auf den Tisch mit den christlichen Krimskrams schaut. Es war mir so peinlich. Und mir wurde diese Diskrepanz auf einmal so bewusst mit diesem Mann. Verstehst du? Der sagt mir, du, bei uns einen Monatslohn geben die Leute, um eine Bibel zu bekommen. Und ich weiß nicht mehr genau die Summe, aber das war eine Handvoll Dollar, das war nicht viel. Das war nicht viel. Und da haben wir bergeweise dieses Zeug. Ist ja toll, wenn wir christliche Radiergummis und Bleistifte und Kugelschreiber und T-Shirts und alles haben. Ist ja ganz toll, ist ja auch nicht Sünde, sowas zu haben. Aber wenn wir darauf irgendwie, wenn wir das Zeug anhäufen und nie an die Armen denken, irgendetwas ist nicht richtig bei uns. Irgendetwas stimmt nicht. Und ich glaube, einer der Gründe, warum wir hier keinen Durchbruch haben, und ich glaube, Erweckung wird erst kommen, wenn an dieser Stelle wir uns radikal verändern. Jetzt ist die Ernte draußen in der dritten Welt, in Asien, in Südamerika, in Afrika. Du kannst für 50 Mark kannst du einen Bibelschüler in Indien pro Monat ausbilden, dass er ein Evangelist wird oder ein Pastor oder jemand, der irgendwie vollzeitlich am Evangelium dient. Für 50 Mark im Monat. Und wenn wir nicht im Westen aufwachen, wir sagen, ja, warum tut Gott so viel da drüben und warum nicht hier? Nun, das ist einer der Hauptgründe, warum wir hier auf dem Schotter sitzen. Wir sitzen hier auf dem Geld und wir machen alles Mögliche damit, aber nicht, Herr, ich habe hier 100 Mark, was soll ich damit tun? Das brauchen wir gar nicht zu beten, weil uns fällt schon so viel ein, was wir damit tun sollen. Und wir beten diese Art von Gebeten nicht. Und ich glaube nicht an Erweckung in Mitteleuropa, in Deutschland, unter Schweiz oder Österreich, bevor wir an dieser Stelle nicht ganz, ganz, ganz andere Prioritäten bekommen. Ich glaube nicht daran. Ich glaube an Erweckung und ich glaube, der Heilige Geist wartet darauf, dass wir auf ihn hören, dass wir kooperieren, aber es muss etwas geschehen. Der Bremsklotz für Erweckung ist nicht im Himmel zu suchen. Wo ist der zu finden? In der Gemeinde Gottes, im Volke Gottes, nicht beim Teufel, nicht weil wir hier so starke Teufel haben und in Indien laufen nur so ein paar Rentnerdämonen rum. Nein! Weil wir so viel Raum geben den Feind und dann unsere Gebete keine Power mehr haben, die Mächte zu verjagen. Unsere Gebete haben nur so viel Kraft, wie sie durch unser Leben das Gütesiegel bekommen. Hey, vielleicht schreibst du den ganzen Abend nicht mit, aber das wäre ein guter Satz. Der ist auch so schön formuliert. Ich sage nochmal, unsere Gebete haben nur so viel Kraft, wie sie durch unser Leben das Gütesiegel bekommen. Die Autorität unseres Gebetes hängt von der Art ab, wie wir leben. Nicht die richtigen Worte, die wir abschießen, die wir aus unserem Mund fallen lassen, sondern von der Art, wie wir leben. Und wir brauchen ein weiteres Konzept von geistlichem Kampf. Und ich glaube nach wie vor an geistlichen Kampf. Und die Luft über uns wimmelt von Mächten, von Unglaube, von Materialismus und von einigen anderen. Ich werde heute noch einen Götzen euch präsentieren. Die wimmelt nur so davon. Aber wir werden nicht durchbrechen. Wir werden die nicht das Fürchten lehren. Wir werden die nicht unter unsere Füße bekommen, wenn nicht unser Leben in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Wir können uns den Mund fusselig reden. Wir können schreien, gebieten im Namen Jesu das Blut und hoppla hopp und weiß ich nicht, alles können wir machen. Es wird nichts bewirken. Und es ist Zeit, dass wir aus den Sandkastenspielen herauskommen und dass es mal aus dem Manöver wirklich aufs Schlachtfeld geht und dass es echt wird. Das ist hohe Zeit. Hohe Zeit. Wow, ich wusste nicht, dass es heute so ernst wird. Hey, ich werde mich bemühen, nachher irgendwo finde ich was Lustiges, um euch wieder aufzubauen. Ja. Und jetzt stand in meiner Bibel fett gedruckt, also als ich es so gelesen habe, kam es mir vor. Du hast gegeben, du hast gebetet und jetzt, und Gott sagt, gib du auch, investiere du, segne du, bete du und warte geduldig. Dein und jetzt wird auch kommen, vielleicht nicht unbedingt ein Engel, wäre auch schön, ja. Aber dieser Moment, wo jetzt dieses göttliche Gesetz von Saat und Ernte wirksam wird. Du hast deinen Teil getan und Gott tut jetzt seinen Teil. Wie es hier heißt, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Die Hausgenossen des Glaubens, die bedürftigen Gläubigen, die brauchen es am allermeisten. Die sollen wir suchen. Und wenn wir die suchen, wir werden nicht lange suchen. Die Schrift sagt, wer sucht, der findet. Und wir sollen ihnen geben, wir sollen ihnen dienen, wir sollen das teilen, was wir haben. Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, indem ihr fleißig in den Gottesdienst kam, nein, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Liebe zu Gott wird ausgedrückt durch das, was ich ganz praktisch tue für andere. Dadurch wird Liebe ausgedrückt. Das ist, was die Bibel sagt. Sprüche 19, 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, das ist eins der Grundworte meines Lebens und meines Dienstes, was Gott mir sehr, sehr lebendig gemacht hat vor vielen Jahren. Wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Das ist ein totaler Übereinstimmung mit Galater 6, diese Passage, die ich eben vorgelesen habe. Was wir tun für Gott, es wird zurückkommen, es wird einen Segen bringen, es wird sich multiplizieren, sodass wir noch mehr investieren können, sodass wir noch mehr geben können. Und wir werden noch mehr bekommen. Aber wir geben nicht, um mehr zu bekommen. Wir geben, um zu dienen. Wir geben, um zu dienen. Es kann sein, du gibst Geld und du bekommst geistliche Segnung. Es kann sein, du gibst Geld und du bekommst Arbeit. Es kann sein, du gibst Geld und du bekommst Geistesgaben. Hallo, kann man die kaufen? Die kann man nicht kaufen, aber man kann sich als treu erweisen. Weißt du, was Gott mir einmal gesagt hat? Wenn du treu bist, zu dienen mit dem, was du hast, dann werde ich dir erlauben, zu dienen mit dem, was ich habe. Das hat Gott mal zu mir gesprochen. Wenn du treu bist im Dienen mit dem, was du hast, dann werde ich dir erlauben, zu dienen mit dem, was ich habe. Was hat Gott? Gott hat Weisheit. Gott hat Power, Gott hat Trost, Gott hat Rat, Gott hat die Macht, das Joch über Gebundenen zu zerbrechen. Das hast du nicht, das kannst du nirgendwo lernen, an keiner Bibelschule könntest du das lernen, aber Gott kann es geben und du kannst für Menschen beten und sie bekommen Durchbrüche und auf einmal Mauern, gegen die sie immer gerannt sind und immer gestoßen sind, auf einmal brechen sie nieder und auf einmal kommt Freiheit. Das ist möglich. Und ich habe das so, so viele Male gesehen und das ist so wunderbar. So wunderbar zu sehen, wie da uralte Verletzungen und Verhärtungen und Jochs von Sorge und Bedrückung und Ablehnung in einem Moment über einem Leben zerbrochen wird. Man kann es buchstäblich manchmal, man hat den Eindruck, man hört es im Geist richtig krachen. Da bricht was und Leute werden freigesetzt und Leute erleben etwas. Vor einigen Wochen war ich in einer Situation, da war eine Frau, ich habe das später dann hat sie das erzählt. Sie ist in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen. Sie sah so traurig aus und so bedrückt und man merkte, sie hat Probleme, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen. Und sie war ein unglücklicher Mensch, aber gläubig. Das stimmt doch was nicht. Das Evangelium ist doch eine frohmachende Botschaft. Eine frohmachende Botschaft. Nicht, dass wir uns zwingen sollen, irgendwie ein fröhlich charismatisches Lächeln drauf zu tun über alle unsere Verletzungen und all das. Ich rede nicht davon. Aber wenigstens, dass wir sagen, bin ich eigentlich glücklich? Lebe ich gerne? Gefällt mir das Leben, das ich lebe? Und wenn nicht, dann stimmt etwas nicht. Und dann, Herr, wo klemmt es? Wo stehe ich im Wege? Was muss da passieren? Bist du begeistert, wenn du morgens ins Bad gehst und du siehst den Kerl oder die Kerlin im Spiegel da? Bist du begeistert? Sagst, ach super, ich bin so dankbar, dass ich bin und ich lebe und das ist so gut. Oder kriegst du eine Krise? Gott liebt dich und Gott will, dass du dich auch liebst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bist du irgendwie mit dir geteilt irgendwie. Und diese Frau war so traurig und es war ein Jammer, sie anzusehen. Und Gottes Geist kam auf sie und hat sie berührt. Und es ging jedes Mal tiefer. Jedes Mal, wo für sie gebetet wurde, es ging tiefer und tiefer und tiefer. Und sie fing an zu weinen. Der ganze Schmerz kam raus. Und als sie fertig war mit Weinen, fing sie an zu lachen. Halleluja. Und sie war so berührt vom Heiligen Geist. Und dann hat sie erzählt. Später habe ich mit ihr gesprochen. Sie ist in eine Familie aufgewachsen. Der Vater war total religiös. Und er hat gedacht, die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass man nicht lachen darf. Und wenn die Kinder im Haus gelacht haben, dann hat er vor den Kindern Gott ernstlich um Vergebung angerufen, dafür, dass die Kinder wieder gesündigt haben. Kannst du dir vorstellen, in was für eine Atmosphäre die aufgewachsen ist? Für die war sich freuen, nur die Mundwinkel ein bisschen optimistisch nach oben zu ziehen. Das war schwere Sünde. Und wie sie freigesetzt war, dann in der Gegenwart Gottes zu lachen. Ich sage dir, die Frau innerhalb von 2 Tagen sah aus wie 15 Jahre jünger. Heilig Geist recycelt. Halleluja. Ich sage dir, so etwas zu sehen, das ist so wunderbar. Das ist mein Lohn. Das ist mein Lohn, sowas zu sehen, solche Dinge zu sehen. Leute, die kaputt sind, die am Ende sind, die kein Leuchten mehr in den Augen haben, kriegen wieder Kraft und Schwung in ihren Gang und sie wissen wieder, wofür sie leben und sie haben Tatkraft und sie packen mit an und sie sind zuversichtlich und sie fangen an, wirklich mit ganzem Herzen Gott zu dienen. Das ist, was Gott tun will. Und das haben wir nicht. Niemand hat es von uns. Das kann man nirgendwo lernen, aber es ist die Salbung, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, den Blinden die Augen aufzutun, den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, die Zerschlagenen, dass sie raus sollen aus dem Gefängnis. Dazu ist die Salbung da. Wie bekommen wir das? Indem wir treu sind mit dem, was wir haben. Und in diesem Sinne, nicht mit Kaufen, aber in diesem Sinne, mit treu sein, können wir Dinge tun mit dem, was wir jetzt haben. Und Gott setzt das frei, beginnt das freizusetzen, was er hat. Ich glaube ganz fest daran, dass zwischen Geben von Geld und auch anderen Dingen, Lob, Ermutigung, Zeit, Anteilnahme, dass zwischen Geben und Geistesgaben ein direkter Zusammenhang ist. Ich glaube das ganz gewiss. Und Gott will dich ermutigen, dass du an dieser Stelle neu deine Prioritäten überprüfst, dass du deine Zeit überprüfst und dass du sagst, okay, ich will doch da wirklich mit allem, was ich habe und bin, ein Diener werden. Und ich glaube daran, wenn ich beginne so zu leben, mein göttliches Jetzt wird auch kommen. Irgendwann ist das Maß voll. Ist das nicht wunderbar, wenn Gott sagt, so mein Junge, das Maß ist voll. Jetzt musst du gesegnet werden. Ist doch stark, ne? Das wäre doch gut, wenn Gott sowas sagen würde. Das Maß ist voll. Jetzt reicht's. Jetzt musst du erstmal gesegnet werden. Halleluja. Siehst du, ich wusste, wir lächeln nochmal heute. Oh, Halleluja. Wir säen und Gott schenkt eine Ernte. Cornelius hat gesät. Obwohl er vieles noch nicht wusste und das Wesentliche nicht wusste, aber er hat es gut gemeint. Und mit dem wenigen, was er hatte, hat er Gott gedient, mit dem wenigen Wissen über Gott. Und er hat gegeben Almosen den Armen und Gott hat gesegnet. Und genauso sagt die Schrift auch für uns, wer über den Geringen sich erbarmt, leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Er ist der Herr. Sprüche 28, 27, genau das Gleiche. Wer dem Armen gibt, wird keinen Mangel haben. Wer aber seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. Da haben wir dieses Wegschauen. Ich möchte nicht gestört werden in meiner Bequemlichkeit. Ich möchte nicht aufgerüttelt werden. Da kommen so schreckliche Bilder im Fernsehen. Ich meine nicht die schrecklichen, wo du abschalten sollst, sondern ich meine die schrecklichen von irgendwelchen Notsituationen. Und wir wollen das gar nicht anschauen, wir wollen uns nicht konfrontieren lassen. Wir sind wie Pharisäer, da war dieser zerbrochene, zerschlagene Mann, ja, und da kam der Pharisäer und der ging auf die andere Seite und schaute weg. Er wollte in seiner Religiosität nicht gestört werden, er hatte gerade so fromme Gedanken über Gott. Er hatte gerade so ganz andächtige Gedanken, vielleicht hat er gerade eine Predigt vorbereitet. Und das hätte ihn jetzt gestört, so ein blutender Mann da. Das hätte ihn echt aus der Andacht rausgerissen. Wer seine Augen verhüllt, wird reich an Flüchen. Als Paulus den anderen Apostelkollegen sich vorstellt und erzählt, was er erlebt hat und wozu Gott ihn beauftragt hat und welchen Dienst er hat, ja, er hat ja von Gott das Evangelium direkt bekommen. Er war nicht bei den anderen Kollegen, hat gesagt, ich habe mich bekehrt, und sag mir mal, wie ist das jetzt mit dem Evangelium, wenn man predigen würde, was müsste man da so beachten und was sind die Punkte? Das kam alles direkt vom Himmel. Und dann irgendwann später, Jahre später, hat er sich den anderen Apostelkollegen vorgestellt und haben sie gesagt, super, alles in Ordnung, sehen wir ganz genauso, du hast das echte Evangelium, mach nur weiter, nur achte auf eins. Was haben sie ihm für einen Rat gegeben? Worauf soll er achten? Hey, wer kennt hier seine Bibel? Die Armen, er soll die Armen nicht vergessen. Ein großer Apostel, der durch die Nationen pflügt und das Evangelium verkündet, und er soll sich um die Armen kümmern? Hat er doch gar keine Zeit zu. Paulus sagt, ich habe mich befleißigt, immer befleißigt, das zu tun. Das lesen wir gar nicht im Worte Gottes. Da finden wir gar nichts drüber, wie viel Geld er in die Waisenhäuser oder irgendwo hingegeben hat und was er getan hat, um den Armen zu dienen. Aber er sagt, er hat es getan. Und wenn du die Integrität von Paulus studierst, dann kannst du sagen, ich muss davon ausgehen, dass er wirklich das getan hat, was er gesagt hat. Das liebe ich so an Paulus. Der war so extrem, dass entweder der ist total wahnsinnig und durchgeknallt und hat gar nicht mehr den Bezug zur Realität. Oder der hat eine so übernatürliche Gewissheit, die nicht von Menschen kommt, sondern die muss vom Himmel kommen. Du kannst nur eins von beiden. Du kannst nicht sagen, na ja, das ist auch ein Standpunkt irgendwie. Er war so radikal. Und so sollen wir sein. So sollen wir auch sein, dass wir Menschen herausfordern. So war Jesus. Entweder man nimmt das, was er sagt, und sagt, der spinnt doch. Das ist doch totale Anmaßung. Oder das ist absolute Klarheit und Demut und Echtheit bis in die letzten Fasern. Und so sollen wir werden. So sollen wir werden. Möchtest du so ein Mensch werden? Wo die anderen nicht sagen, naja, schau mal, So ist auch eine Art irgendwie, so kann man auch glauben, das ist auch eine Möglichkeit. Oder möchten wir ein Mensch werden, wo andere sagen, du kannst denken, was du willst, aber der ist echt. Der ist echt. Das soll unser Ziel sein, dass wir daran arbeiten, dass wir echt werden, wirklich echt werden, dass das, was aus unserem Munde kommt, das, was wir singen und das, was wir tun und leben, das, was wir beten und tun und leben, wirklich aus einem Guss ist. Das bedeutet wirkliches Glauben, wirkliches Leben mit Jesus. Und Gott will etwas tun, Gott will uns echt machen. Halleluja. Okay. Dann in diesem Abschnitt will ich auch noch auf diesen Punkt hinweisen, der auch so wichtig ist. Und der hängt dann auch sehr stark mit dem Nächsten zusammen. Wir sehen hier, ein Engel kommt zu Cornelius und bringt ihm eine Botschaft. Und alle, die ihre Bibel kennen, die wissen, dass das nicht die einzige Begebenheit ist, wo Engel sind in der Apostelgeschichte, sondern da war ein Verwobensein der Gemeinde mit dem Himmel. Da war ein Verbundensein, ein Zusammenarbeiten. Die Gemeinde tat Dinge und das hat den Himmel in Bewegung gesetzt und der Himmel tat etwas und das hat die Gemeinde wieder berührt und verändert und in Bewegung gesetzt. Da war eine Verbindung da zwischen Erde und Himmel, zwischen Gemeinde und Gott und den Engeln. Und es muss einen Grund geben, warum wir das in Mitteleuropa fast nicht haben. Es muss einen Grund dafür geben. Sind die Engel alle in Urlaub? Sind sie erschöpft? Sind sie auf Lanzarote und spannen erstmal aus und versuchen vielleicht im nächsten Jahrtausend nochmal irgendwie in der Schweiz zu landen? Oder was ist das Problem? Wo sind die Engel? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Nicht, dass wir Engel anbeten wollen, aber das ist nach der Bibel, ist das normal. Das war überhaupt nichts Besonderes. Wir kommen dann irgendwann später zu Kapitel 12, nicht irgendwann, sondern morgen kommen wir zu Kapitel 12. Und da sehen wir mit dem Petrus, der da im Gefängnis war, und die Magd geht da, weil es geklopft hat an der Tür, und sieht sie Petrus stehen, und dann geht sie zurück und sagt, der Petrus ist draußen. Und sie sagt, nein, ach doch nicht der Petrus, das war sein Engel. Die sagen, oh, was, ein Engel in unserer Gebetsversammlung? Boah, und alle rennen zur Tür. Komm, Roderick, ich hab, das war nur ein Engel. Stell dir vor, hier würde jetzt einer, ja, Tina geht dir zufällig da draußen und dann sagt sie, Leute, wisst ihr was, da steht ein Engel. 4,50 Meter, da steht ein Engel. Ja, wir würden aber hier unser Programm liegen lassen und wir würden da alle mal gucken, da steht ein Engel. Die beten einfach weiter, da ist nur ein Engel gerade draußen. Wenn er was will, wird er schon zu uns kommen, wenn er irgendeine Botschaft für uns hat. Das war nichts Besonderes. Die Gemeinde hatte Kontakt mit Engeln. Wo sind die Engel heute? Ja, diese Frage wird wenig gefragt, oder? Und ich glaube, das hat etwas zu tun mit unserer Eindimensionalität, mit der Tatsache, dass überhaupt das Übernatürliche, überhaupt die Realität Gottes, die geistliche Welt und dass es eine Wolke von Zeugen gibt, die gegenwärtig ist, die vollendeten Heiligen, die mitmachen in unseren Gottesdiensten, in unseren Versammlungen, die Anteil nehmen an dem, was wir hier tun. Das alles ist uns völlig unreal. Das ist uns blasse Theorie. Und wie kommt das? Weil es handfeste dämonische Geister gibt hier. Von Materialismus, nicht jetzt im Sinne von alle wollen nur Geld, 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 sondern im Sinne von das, was du hier siehst, ist das einzig Wirkliche. Und das andere steht in der Bibel, das ist auch irgendwie so, aber nicht so ganz wirklich. Das richtig Wirkliche ist das, was wir hier so sehen und anfassen können. Und diese Sicht hast du nicht in der dritten Welt. Diese Sicht hast du nicht in Asien. Die Leute wissen, dass es Geister gibt. Die Leute wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Die opfern fleißig den Geistern, damit der böse Fluch nicht auf ihr Haus kommt. Ganz anders als hier. Und sie rechnen mit dem Übernatürlichen. Und dann wenn das Evangelium verkündigt wird, dann kommt Gott. Wie kommt das, dass wir diese Videos sehen? Wir können sie schon bald nicht mehr sehen, weil sie immer die gleichen sind, von Bonnke in Afrika. All diese Bilder, immer Tausende von Leuten. Immer gewaltige Heilungen, blinde Taube und Lahme und so weiter. Immer das Gleiche, jede Missionsreportage. Immer dasselbe. Und dann kommt dieser wunderbare Mann Gottes in die Schweiz oder nach Deutschland. Und wenn es hochkommt irgendwie, kleine Heilung hier und da. Hat er nicht gebetet? Hat er sich nicht vorbereitet? Ist er jetzt irgendwie, hat er einen Durchhänger? Sollten wir vielleicht aufhören, ihn zu unterstützen? Ich meine, wenn Gott nicht mehr mit ihm ist, warum soll ich mit ihm sein? Oder? Wie kommt das? Hat er seine Vollmacht verloren? Ist er ein Simson und die Salbung ist weg? Oder was ist los? Nee, die nächste Missionsreportage kommt und du siehst, es geht immer noch so. So, was war in Deutschland? Was war in der Schweiz? Was war in Österreich? Was war los? Druck, Druck, Druck. Wolken, Nebel von Unglaube, Nebel von Materialismus, die stärksten dämonischen Festungen, die es auf der ganzen Welt zu finden gibt, hier im Westen. Und das ist der größte Trick des Teufels, dass alle glauben, es gibt ihn gar nicht. Das ist der größte Sieg, den er hier gefeiert hat. Und die Gläubigen glauben auch nicht wirklich daran. Und sie kommen in eine Versammlung und es ist totaler Druck da. Und jeder, der im Geist irgendwie sensibel ist, spürt, hey, heute haben wir Besuch. Und statt unser Programm nach Routine zu machen, wir sollten am Haus finden im Heiligen Geist, wo klemmt's? Wo ist der Punkt? Und wo sollen wir einen klaren Stand machen gegen die Mächte der Finsternis? Wo sollen wir durchschlagen? Wo sollen wir und die Waffen, die Gott uns gegeben hat, benutzen? Die Engel kommen nicht, weil wir unseren Teil nicht tun. Hallo? Daniel hat gefastet und gebetet und dann heißt es, von dem ersten Tag an, wo du anfingst, sich auszustrecken und wo du begehrtest zu hören, bin ich gekommen. Und der Engel hat 21 Tage gebraucht, um von da oben durch diese mittlere Etage im Himmel, wo dicke Luft ist, durchzukommen bis zu Daniel. Am 21. Tag hat der Engel diesen Widerstand in der unsichtbaren Welt durchbrochen. Was meinst du, was passiert wäre, wenn Daniel nach 20 Tagen gesagt hätte, also Mensch, jetzt habe ich so lange gefastet und gebetet und Gott gesucht, irgendwie scheint es nicht der Wille Gottes zu sein. Der Engel wäre kurz vor seiner Haustür abgedreht und wieder nach Hause. Glaubst du das? Der Engel kriegt Freiheit wegen Daniels Beharrlichkeit, wegen Daniels Gebet, wegen Daniels Dringlichkeit, wegen seinem Eifer, weil er sagt, ich lasse nicht locker, ich brauche hier eine Antwort von Gott. Das setzt den Engel frei und wir haben nicht dieses Verständnis. Versteht ihr das? Das Wort Gottes sagt, wenn wir ihn anbeten, die Männer vor allen Dingen, an allen Orten heilige Hände aufheben. Und die Bibel macht absolut klar, und das ist auch vom Hebräischen in diesem Wort enthalten, mit diesem Hände aufheben, dass das eine Waffe ist. Hände hochheben ist eine Waffe. Sagst du, hey, was soll das für eine Waffe sein? Ja, das ist eben Gott. Gott macht es anders. Gott hat sich Dinge ausgedacht, die sind für den Verstand total verrückt. Und entweder wir glauben sie und dann werden wir sie tun und dann sehen wir die Resultate. Oder wir gehen nach unserem Denken, nach unserer Bequemlichkeit. Und ich habe mir mal erlaubt, vorhin in der Anbetung, und heute ist wirklich ein bisschen heavy Luft hier, habt ihr schon gemerkt? Oder war das absolut easy heute für euch hier mit der Anbetung durchzukommen? Ich fand hier war ganz schön, hey, hey, hey. Eine verschwindend kleine Minderheit in der Anbetung hebt hier die Hände hoch. Ist ja auch so mühsam. Und was soll das überhaupt? Und kann Gott nicht unser Gebet hören, wenn wir einfach da so ihn anbeten und so unsere Liederchen trällern? Ich glaube, wenn Gott sagt, so sollen wir anbeten, das ist eine Waffe, dann sage ich, aye, aye, Sir. Und wenn ich erlebe, und ich erlebe das manches Mal, das Hände hochheben, das ist wie... Augenblick.